Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 2. Einführung in die Urteilsforschung. Abschnitt 2.1. Gegenstandsbestimmung und Abgrenzungen. Ein Beispiel. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Matthäus 25, Verse 31 bis 36, 41 bis 43 und 46. Beispiel Ende. An dem Beispiel des jüngsten Gerichts, in Klammern, im Englischen häufig Judgment Day, Englisch Judgment gleich Urteil, wird deutlich, dass Urteile sehr weitreichende Konsequenzen haben können. Die auf der Grundlage von Verhaltensbeobachtungen getroffene Beurteilung von Menschen als Gerechte oder Nichtgerechte wird hier unter Umständen direkt zur ewigen Verdammnis. Auch wenn Urteile nicht immer so bedeutende Konsequenzen haben wie am Judgment Day, so spielen sie doch eine wichtige Rolle in allen Bereichen unseres täglichen Lebens. Beispielsweise stellen wir am Morgen in einem ästhetischen Urteil fest, wie gut das neue grüne Jackett zu dem roten Hemd passt. In dem Café auf dem Weg zur Arbeit haben wir das Gefühl, dass der Espresso heute etwas bitterer schmeckt als gestern. Wir erleben die neue Kollegin zwar als sehr zuverlässig, halten sie aber trotzdem weiterhin für eingebildet. Wir überprüfen, ob wir in der richtigen Stimmung sind, um am Abend ins Kino zu gehen, und streiten uns vielleicht nach dem Kinobesuch mit unseren Freunden, ob der neue Film von Quentin Tarantino nun ein weiterer Geniestreich war oder ein totaler Reinfall. In all diesen Fällen treffen wir Urteile, und zwar weniger im Sinne der generellen Bedeutung von Urteilen als reine Aussagesätze und auch nicht im Sinne von richterlichen Urteilssprüchen, sondern eher im Sinne von Bewertungen. Die psychologischen Grundlagen dieser Art von Werturteilen bzw. Urteilen sind der Gegenstand dieses ersten Teils. Definition. Mit Urteilen bezeichnen wir den psychologischen Prozess, der zugrunde liegt, wenn Menschen einem Urteilsobjekt einen Wert auf eine Urteilsdimension zuordnen und das daraus resultierende Urteil explizit zum Ausdruck bringen. Bezogen auf das jüngste Gericht geht es also um den Prozess, der zur Bewertung der Menschen auf der Dimension Gerechtsein führt, beziehungsweise zur Zuteilung der Werte gerecht oder nicht gerecht. Die psychologische Urteilsforschung stellt dann beispielsweise Fragen wie, welche Informationen werden dabei verwendet, wie werden sie gesammelt und wie werden sie in ein Urteil integriert, wie genau sind diese Urteile bzw. welche Fehler werden dabei gemacht, lassen sich Urteile durch Erfahrung und Training verbessern? Unsere Definition lässt es offen, ob es sich bei Urteilsobjekten, beispielsweise um Personen, Objekte, das Selbst, Aussagen, innere Zustände, Situationen oder um abstrakte Konstrukte handelt. Ebenso können die Urteilsdimensionen und ihre Skalierungen vielfältiger Art sein. Beispielsweise kann die Schätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses, in Klammern, zum Beispiel, dass es heute noch regnet, auf einer sehr feinen Skala erfolgen, in Klammern von 0 bis 100%, oder die Festlegung des Wahrheitswerts einer Aussage in einer dichotomen Klassifizierung münden, in Klammern wahr oder falsch. Im Alltag werden Urteile üblicherweise eher in der natürlichen Sprache des oder der Urteilenden ausgedrückt, als dass eine exakte Skalenangabe verwendet wird, in Klammern Zum Beispiel, es wird heute bestimmt noch regnen, beziehungsweise ich glaube, er lügt. Der Aspekt des expliziten Urteilens grenzt den Gegenstand dieses Buches auf solche Urteile ein, bei denen sich der Urteilende bewusst ist, dass er ein Urteil trifft. Zwar gibt es eine zunehmende Anzahl von Arbeiten, die sich damit beschäftigen, wie mit Hilfe von indirekten Messmethoden, beispielsweise durch den Vergleich von Reaktionszeiten bei verschiedenen Kategorisierungsaufgaben, auf automatische, in Klammern implizite, Urteilstendenzen geschlossen werden kann. Es ist allerdings zumindest umstritten, inwieweit die so erfassten Reaktionen wirklich als individuelle Bewertungen interpretiert werden können. Unsere Einschränkung auf explizite Urteile bezieht sich jedoch nur auf das Produkt des Urteilens und nicht auf den Prozess, der durchaus implizit sein kann und häufig, zumindest in Anteilen, dem Bewusstsein nicht zugänglich ist. Wie schon gesagt, führt die Beurteilung von Menschen als Gerechte oder als Nichtgerechte am jüngsten Tag unmittelbar zum Zugeständnis ewigen Lebens oder zur ewigen Verdammnis. Die anderen oben genannten Urteilsbeispiele deuten hingegen darauf hin, dass Urteile zwar häufig Handlungskonsequenzen nach sich ziehen, beispielsweise könnten wir doch lieber das schwarze Hemd zu dem neuen grünen Jackett anziehen, am folgenden Tag den Espresso lieber woanders trinken und so weiter, wir müssen es jedoch nicht. Wir könnten die mangelnde ästhetische Passung von Grün und Rot auch ignorieren und auf einen besseren Espresso am nächsten Tag in unserem Stammcafé hoffen. Viele der Urteile, die wir im Alltag und in den meisten psychologischen Experimenten treffen, bleiben erstmal folgenlos. Eine weitere Einschränkung des Gegenstandsbereichs dieses Teils des Buches besteht daher darin, dass es zunächst nur um Urteile als Endprodukte von psychologischen Prozessen geht und nicht um deren Funktion im Zusammenhang mit anschließenden Handlungen, wie beispielsweise in Entscheidungen, die sich dadurch auszeichnen, dass zwischen mindestens zwei Optionen eine Wahl getroffen werden muss, oder wie beim Problemlösen, bei dem es beispielsweise um das Schließen einer Lücke in einem Handlungsplan geht. Schließlich wird es in den folgenden Kapiteln hauptsächlich um individuelles Urteilen gehen und weniger darum, wie mehrere Personen gemeinsam zu einem Urteil kommen. Ein Beispiel. Handlungen im Sport lassen sich danach unterscheiden, ob sie stärker auf Urteile oder auf Entscheidungen zurückzuführen sind. Beispielsweise beruht das Abspielverhalten eines Handballspielers vor allem auf einer Entscheidung, bei der die möglichen Konsequenzen, die sich aus verschiedenen Abspielalternativen ergeben, eine zentrale Rolle spielen. Das Erkennen und Ahnen eines Foulspiels durch den Schiedsrichter sollte hingegen primär auf dessen Beurteilung der vorliegenden Situation beruhen. In der Weise, wie sich Urteilen von Entscheiden abgrenzen lässt, ist prinzipiell auch Wahrnehmen von Urteilen zu unterscheiden. Auch hier lässt sich behaupten, dass Wahrnehmungen oft in Urteile eingehen, manchmal diese sogar direkt beeinflussen. Urteilen beinhaltet jedoch auch Prozesse, die über das Wahrnehmen hinausgehen, beispielsweise der Abruf von Gedächtnisinhalten. Zudem können Urteile auch unabhängig vom Wahrgenommenen getroffen werden. Im Einzelfall ist es jedoch gar nicht so einfach, Wahrnehmen und Urteilen auseinanderzuhalten und es bedarf besonderer Methoden, wie sie beispielsweise die Signalentdeckungstheorie zur Verfügung stellt, um diese Unterscheidung treffen zu können. Oft ist der Übergang aber auch fließend und es wird von den jeweiligen Forschern gar nicht so genau zwischen Wahrnehmen und Urteilen unterschieden. Tatsächlich sind auch viele Annahmen zur menschlichen Urteilsbildung auf Modelle der Wahrnehmung zurückzuführen. Ein generelles Problem bei der Eingrenzung des Gegenstandsbereiches Urteilen besteht darin, dass es eine einheitliche Urteilspsychologie als eine klassische Teildisziplin der Psychologie eigentlich gar nicht gibt. Zwar gibt es zumindest zwei Bereiche, in denen Urteilsprozesse eine zentrale Rolle spielen. Zum einen ist das allgemeinpsychologische Forschungsfeld Judgment and Decision Making und zum anderen das sozialpsychologische Feld der Social Cognition. Diesen beiden Feldern ist daher auch ein Großteil der in diesem Buch berichteten Arbeiten zuzuordnen. Daneben lassen sich allerdings Arbeiten und Theorien zum menschlichen Urteilen im Sinne unserer Definition in fast allen Bereichen der Psychologie finden. Das gilt gleichermaßen für grundlegende Themen der allgemeinen Psychologie, wie beispielsweise logisches Denken, Häufigkeitsschätzungen oder Kausalurteile, als auch für viele angewandte Fragestellungen der Psychologie, wie beispielsweise das Problem der Urteilsbildung in der klinischen Diagnostik, die Analyse der Strafzumessung in der Rechtspsychologie, die Bewertung schulischer Leistungen in der pädagogischen Psychologie oder die Bestimmung von Wettkampfleistungen in der Sportpsychologie. Man könnte daher daraus den Eindruck gewinnen, dass unterschiedliche Urteilsaufgaben jeweils so spezifische Anforderungen an den Urteilenden stellen und dabei kognitive Vorgänge von völlig unterschiedlicher Komplexität genutzt werden, sodass ein Verständnis von Urteilsprozessen nur bei Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes möglich ist. Auf der einen Seite ist diese Sichtweise plausibel. Tatsächlich finden sich in vielen Anwendungsfeldern Urteilsspezifika, die bei einer einfachen Übertragung allgemeiner Urteilsprinzipien auf diese Urteilssituationen aus dem Blickfeld der Analyse fallen könnten. Auf der anderen Seite sind wir aber davon überzeugt, dass es durchaus allgemeine Urteilsprinzipien gibt, die in vielen Kontexten gleichermaßen von Bedeutung sind. Unser Ziel ist es daher, in diesem Teil des Buches eine Übersicht über die grundsätzlichen Ideen der Psychologie des menschlichen Urteilens zu geben. Abschnitt 2.2 Arten von Urteilen. Im Prinzip lassen sich so viele Arten von Urteilen unterscheiden, wie es verschiedene Urteilsaufgaben gibt. Versucht man, verschiedene Klassen von Urteilen zu bilden, so ist eine typische Unterscheidung die nach der Struktur der Aufgabe zwischen deduktiven und induktiven Urteilen. Bei induktiven Urteilen wird vom Konkreten und Besonderen auf das Allgemeine und Abstrakte geschlossen. In Klammern zum Beispiel vom Beobachten bestimmter Leistungen auf die Intelligenz einer Person, während bei deduktiven Urteilen aus allgemeinen Prinzipien auf das Vorliegen spezifischer Ereignisse geschlossen wird. In Klammern zum Beispiel vom Wissen um die mangelnde Glaubwürdigkeit einer Person auf den Wahrheitswert einer ihrer Aussagen. Nach ihrem Inhaltsbereich lassen sich vier Klassen von Urteilen unterscheiden, die in der Forschung besondere Aufmerksamkeit erfahren. Dabei handelt es sich um evaluative Urteile, um prädiktive Urteile, um Wahrheitsurteile und um soziale Urteile. Wir wollen sie hier gesondert vorstellen, da sich zum einen die meisten Forschungsarbeiten auf eine dieser Klassen von Urteilen beziehen, zum anderen die ersten beiden Arten eine überragende Bedeutung für Entscheidungen haben, während Wahrheitsurteile wiederum eine wichtige Rolle beim Problemlösen spielen. Evaluative Urteile. Bei evaluativen Urteilen wird ein Urteilsobjekt auf einer evaluativen Dimension bewertet, beispielsweise auf einer Skala positiv-negativ, gut-schlecht oder angenehm-unangenehm. Die meisten Urteile im Alltag finden auf dieser Dimension der Valenz statt. Sie erlauben uns, die Dinge, die wir mögen, von denen zu unterscheiden, die wir nicht mögen. Evaluative Urteile. Evaluative Urteile werden in der Sozialpsychologie vor allem unter der Bezeichnung Einstellung untersucht. In der Entscheidungsforschung spielen sie eine Rolle bei der Einschätzung des Wertes von Optionen und bei sogenannten Präferenzurteilen. Prädiktive Urteile. Prädiktive Urteile beziehen sich auf die Vorhersage von zukünftigen Ereignissen. In der Regel geht es um die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Ereignisse eintreten. Sie werden vor allem in der Entscheidungsforschung untersucht, da erst die Kombination des Wertes einer Option mit der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert auch tatsächlich erzielt wird, den entscheidungsrelevanten Nutzen einer Option ergibt. Beispielsweise ist der Nutzen einer Lotterie mit einem Gewinn von 1 Million Euro nicht sehr hoch, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit bei nur 0,00001% liegt. Von großer Bedeutung für die Schätzung von Wahrscheinlichkeiten sind Urteile über die Häufigkeit, mit der Ereignisse in der Vergangenheit eingetreten sind. Häufigkeitsurteile werden vor allem in der Gedächtnispsychologie untersucht. Wahrheitsurteile. Ein großer Bereich der Denkpsychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen zu Urteilen über die Richtigkeit oder Falschheit von logischen Schlüssen gelangen. Typische Aufgaben sind dafür beispielsweise klassische Syllogismen, worunter einfache Schlussfiguren verstanden werden, die aus zwei Prämissen und einer Schlussfolgerung bestehen. Ein Beispiel. Eine typische Aufgabe mit einem Syllogismus könnte so aussehen, dass Personen die folgenden Prämissen vorgegeben werden. Die Tour de France lässt sich nur mit Doping gewinnen. Der Radfahrer X hat gedopt. Sie werden dann gebeten, einzuschätzen, ob die folgende, in diesem Fall logisch unzulässige, Schlussfolgerung richtig oder falsch ist. Also hat der Radfahrer X die Tour de France gewonnen. Beispiel Ende. Soziale Urteile. Eine weitere häufig angeführte Klasse von Urteilen soll hier zumindest Erwähnung finden, und zwar soziale Urteile. Sie werden in erster Linie dadurch bestimmt, dass es sich um Urteile über Personen handelt, egal ob es um andere oder um einen selbst geht. Nichtsoziale Urteile sind hingegen über Dinge, Objekte und so weiter. Diese Unterscheidung wird in der Regel mit der Begründung getroffen, dass sich die soziale Urteilsbildung durch viele Eigenheiten auszeichnet, die bei der Beurteilung von nichtsozialen Objekten nicht gegeben sind. Beispielsweise zählt dazu, dass sich viele der im Sozialen beurteilten Eigenschaften nicht wirklich messen lassen. Sie in der Regel aus einer Vielzahl von Hinweisreizen erschlossen werden müssen und dass der Urteilende und das Urteilsobjekt miteinander interagieren können. Bei genauerer Betrachtung kann man jedoch feststellen, dass die meisten dieser vermeintlich distinkten Merkmale sozialen Urteilens zumindest partiell auch bei nicht-sozialen Urteilen vorhanden sind. Somit stellt sich die Frage, ob diese Unterscheidung jenseits der Beschreibung unterschiedlicher Gegenstandsbereiche wirklich Sinn macht. Wir sind jedenfalls der Überzeugung, dass sich viele der allgemeinen Urteilsprinzipien gleichermaßen bei sozialen und nicht-sozialen Urteilen finden lassen. Ein Beispiel. Viele soziale Attribute lassen sich nicht direkt beobachten. Um beispielsweise die Vertrauenswürdigkeit einer Person einschätzen zu können, müssen wir sie in Situationen beobachten, in denen dieses Attribut einen Einfluss auf ihr Verhalten nehmen könnte. Aus ihrem Verhalten in einer Reihe von Situationen könnten wir dann unter Umständen ihre Vertrauenswürdigkeit erschließen. Im Prinzip gilt das aber auch für viele Aspekte unserer objektiven Umwelt, zu denen wir ebenfalls keinen direkten Zugang haben. So müssen wir beispielsweise die Tiefe eines Raumes aus einer Vielzahl von Hinweisreizen wie der Überlappung von Objekten oder Texturgradienten erschließen, da sich auf unserer Netzhaut nur ein zweidimensionales Abbild unserer Umwelt befindet. Beispiel Ende. Abschnitt 2.3. Eine kurze Geschichte der Urteilsforschung. Obwohl sich generelle Ideen und Überlegungen zur menschlichen Urteilsbildung bis in die Antike zurückverfolgen lassen, in Klammern beispielsweise zur Logik, und die Philosophie durchziehen, wird als Beginn der empirischen Erforschung von Urteilen im Allgemeinen erst die Begründung der Psychophysik Mitte des 19. Jahrhunderts begriffen. Sie gilt zugleich als Grundlage der modernen experimentellen Psychologie. In der Psychophysik ging und geht es unter anderem um die Beschreibung des, in Klammern gesetzmäßigen, Zusammenhangs zwischen objektiven, in Klammern physikalisch messbaren, Reizgegebenheiten, zum Beispiel die Lautstärke eines Tons, und der subjektiven Intensität, die Personen erleben, in Klammern wie laut wird der Ton subjektiv empfunden, beziehungsweise dem Urteil dieser Person über diese Intensität oder Intensitätsunterschiede. Dieser Ansatz findet seinen klassischen Ausdruck in dem bekannten Weber-Fechner-Gesetz, wonach sich die subjektive Stärke von Sinneseindrücken proportional zum Logarithmus der objektiven Intensität des physikalischen Reizes verhält. Praktisch bedeutet das beispielsweise, dass umso höher die Intensität eines Reizes bereits ist, eine weitere Erhöhung umso stärker ausfallen muss, damit die Veränderung bemerkt wird. Dieses Gesetz steht am Anfang einer Reihe von theoretischen Ansätzen zur menschlichen Urteilsbildung, in denen ein mathematischer Zusammenhang zwischen urteilsrelevanten Gegebenheiten und dem Urteil formuliert wird. Immer wieder zeigt sich in aktuellen Forschungsarbeiten, dass auch komplexere Urteile in angewandten Bereichen psychophysikalischen Grundnahmen folgen. Beispielsweise konnten Unkelbach und Memmert, in Klammern 2008, demonstrieren, dass sich die zeitliche Verteilung von gelben Karten, in Klammern Verwarnungen, durch Schiedsrichter bei Fußballspielen durch ein psychophysikalisches Modell vorhersagen lässt. Die Erforschung der menschlichen Urteilsbildung nahm im Konzept des ersten im Jahr 1879 gegründeten Instituts für experimentelle Psychologie von Wilhelm Wundt in Leipzig genauso eine zentrale Rolle ein, wie später in den konkurrierenden Ansätzen der Würzburger Schule. Obwohl es unterschiedliche Ansichten darüber gab, mit welchen Methoden, in Klammern vor allem der Introspektion, Assoziationen und Gedankenprozesse untersucht und inwiefern höhere geistige Prozesse in die experimentelle Analyse mit einbezogen werden sollten, bilden die Arbeiten dieser Schulen die Grundlage für die spätere kognitive Wende. Damit wird im Allgemeinen die Hinwendung der Psychologie in der Mitte des letzten Jahrhunderts auf die Analyse kognitiver Prozesse bezeichnet, nachdem die Erklärung menschlichen Verhaltens auf der alleinigen Bestimmung von Reiz-Reaktionsverbindungen, in Klammern Behaviorismus, als gescheitert galt. In der Folge dieses Paradigmenwechsels kam es zu einigen bedeutenden Forschungsarbeiten, die bis heute einen zentralen Einfluss auf die Erforschung menschlicher Urteilsbildung haben. In einer Analyse mehrerer Studien zur klinischen Urteilsbildung konnte Mehl, in Klammern 1954, zeigen, dass die Urteile von erfahrenen Diagnostikern in der Regel weniger genau ausfallen als die Prognosen, die sich aus der vergleichbar einfachen statistischen Kombination, in Klammern Regressionsanalyse, der gleichen verfügbaren Informationen ergeben. Auf der Basis der Arbeiten zur Wahrnehmung von Brunswick entwickelte Hammond die Social Judgment Theory. Sie bezieht sich auf die bereits beschriebene Tatsache, dass Menschen keinen direkten Zugang zu den meisten Zuständen in der Welt haben, über die sie Urteile treffen. Stattdessen müssen sie sich aus einer Reihe beobachtbarer Hinweisreize erschließen. Diese Hinweisreize sind in der Regel mehrdeutig und lassen somit nur einen Wahrscheinlichkeitsschluss zu. Die SJT wurde zunächst erfolgreich im Bereich medizinische Urteilsbildung angewendet, ist inzwischen aber auch auf zahlreiche andere Urteilsbereiche übertragen worden. In den 50er Jahren begannen zahlreiche Arbeiten in der Sozialpsychologie, unter anderem zu Einstellungsänderungen, Personenwahrnehmung und Kausalattributionen, in denen eine Reihe von Urteilsphänomenen entdeckt oder untersucht wurden, mit denen sich die Forschung auch heute noch ausführlich beschäftigt. Dazu gehören beispielsweise die Fragen, ob Personen als Ganzes beurteilt werden, dem sich einzelne Qualitäten unterordnen, ob Menschen bei ihren Urteilen nach Konsistenz streben und ob die individuelle Konstruktion der sozialen Realität für das Verständnis von Urteilen zentral ist. Diese Arbeiten mündeten in dem Forschungsbereich, der heute unter dem Begriff Social Cognition zusammengefasst wird. Definition: Social Cognition bezeichnet den Forschungsbereich der Sozialpsychologie, der sich damit beschäftigt, wie Menschen sich selbst und andere Personen beurteilen und erklären bzw. versuchen zu verstehen. Definition Ende. Social Cognition Forschung beschäftigt sich im Wesentlichen damit, wie Menschen sich selbst und andere beurteilen. Dieser Ansatz betont in besonderer Weise die Bedeutung von Prozessen der Informationsverarbeitung, die zwischen den beobachteten Gegebenheiten in der sozialen Umwelt und den darauf bezogenen Urteilen vermitteln. Dabei lassen sich verschiedene Stufen der Informationsverarbeitung unterscheiden. Beispielsweise unterscheiden Bless, Fiedler und Strack, in Klammern 2004, zwischen Wahrnehmung, Kategorisierung, gedächtnisbezogener Organisation von Ereignissen und späteren Prozessen der Informationsintegration. Die Abfolge dieser Stufen beruht auf einer logischen Basis, das heißt trotz wechselseitiger Abhängigkeiten, Überlappungen sowie möglicher verschiedener Rückkoppelungen in allen Prozessstadien bauen spätere Stufen auf früheren auf. Zu den weiteren zentralen Annahmen des Social Cognition Ansatzes zählen: Urteile entstehen grundsätzlich aus der Interaktion zwischen neuen Reizen, in Klammern Bottom-up-Prozesse, und vorherigem Wissen, in Klammern Top-down-Prozesse. Informationsverarbeitungskapazitäten sind begrenzt. Deshalb ist es häufig erforderlich, Vereinfachungen und, / oder, Abkürzungen zu benutzen, um zu einem Urteil zu gelangen. Informationsverarbeitungskapazitäten können strategisch zugeteilt werden. Ein mehr oder weniger ist beispielsweise abhängig von der Verarbeitungsmotivation. Informationsverarbeitungsprozesse können sich darin unterscheiden, ob sie bewusst unkontrolliert durchgeführt werden oder ob sie automatisch ablaufen. Ein Schwerpunkt der Forschung im Rahmenmodell des Social Cognition Ansatzes liegt auf der Analyse von systematischen Urteilsfehlern, sogenannten kognitiven Täuschungen, und den ihnen zugrunde liegenden Prozessen. Damit schließt die Social Cognition Forschung an das bisher bedeutendste Forschungsprogramm zur Urteilsbildung an, dem Heuristics and Biases Ansatz von Daniel Kahneman und Amos Tversky. Dessen gewaltige Bedeutung zeigte sich unter anderem an der Vergabe des Wirtschaftsnobelpreises an Daniel Kahneman im Jahr 2002. In Klammern, er teilte sich den Preis mit dem Ökonomen Vernon Smith. Amos Tversky ist bereits 1996 verstorben. Für Nobelpreise können nur lebende Personen nominiert werden. Definition: Unter Heuristiken werden Faustregeln zur Urteilsfindung in Situationen unter Unsicherheit verstanden. Sie sind vereinfachend, kapazitätssparend und meist hinreichend genau, können aber auch zu systematischen Fehlern führen, Biases. Sie werden auch als kognitive Täuschungen bezeichnet. Die bekanntesten dieser Allzweckheuristiken sind die Verfügbarkeits-, die Repräsentativitäts- und die Verankerungs- und Anpassungsheuristik. Inzwischen gibt es eine große Anzahl von kognitiven Täuschungen, die von Social Cognition Forschern identifiziert wurden, und diverse alternative Ansätze zur Annahme heuristischer Informationsverarbeitung, die diese erklären können. Diese grobe Skizzierung der Geschichte der Urteilsforschung in der Psychologie erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Trotzdem zeigt sie die zentralen Forschungsrichtungen und Denklinien auf, denen sich die meisten in diesem Buch dargestellten Arbeiten zuordnen lassen. Abschnitt 2.4: Urteilstheorien. In derselben Weise wie der vorherige Abschnitt über die Geschichte der Urteilsforschung soll dieser Abschnitt dem Ziel dienen, exemplarisch ein Gefühl für die Vielfalt der unterschiedlichen Theorieansätze zur menschlichen Urteilsbildung zu vermitteln, dabei aber gleichzeitig die Sortierung dieser Ansätze zu erleichtern. Dazu möchten wir jeweils an einem Beispiel drei Klassen von Theorien vorstellen, denen sich die meisten Arbeiten zuordnen lassen. Es handelt sich dabei um mathematische, formale Modelle, informationsverarbeitende Modelle und konnektionistische Modelle. Diese Aufteilung erfolgt in Anlehnung an die übliche Unterscheidung zwischen Struktur- und Prozesstheorien. Während mathematisch-formale Modelle die Struktur von Urteilen beschreiben, beziehen sich die anderen beiden Theorieklassen direkt auf kognitive Prozesse. Abschnitt 2.4.1 Mathematisch-formale Modelle. Zu dieser Klasse von Theorien zählen Arbeiten, die die Idee verfolgen, dass sich der Zusammenhang zwischen, in Klammern, objektiven Umweltgegebenheiten bzw. einzelnen Urteilsinformationen und den daraus gebildeten Urteilen in einer mathematischen Formel ausdrücken lassen, beziehungsweise sich der Prozess der Urteilsbildung in Analogie zu einem statistischen Inferenzprinzip darstellen lässt. Gewissermaßen handelt es sich also um Theorieimporte. Ein Beispiel für dieses Vorgehen stellt das bereits erwähnte Weber-Fechner-Gesetz dar. Ein anderes klassisches Beispiel ist die Attributionstheorie von Kelly, in Klammern 1967. Diese Theorie wird auch häufig als ANOVA-Modell bezeichnet. ANOVA bezieht sich hier auf die inferenzstatistische Methode der Varianzanalyse, in Klammern Analysis of Variance, mit der Varianzen und Prüfgrößen berechnet werden, um Aufschlüsse über den möglichen Einfluss einer oder mehrerer Variablen, in Klammern Faktoren, auf eine Zielvariable zu erlangen. Nach Kelly benutzen Menschen im Prinzip das gleiche Verfahren, wenn sie Urteile über einen Kausalzusammenhang treffen sollen, beispielsweise ob der Erfolg einer Tennisspielerin in einem Spiel auf ihre Stärke zurückzuführen ist oder auf die Schwäche der Gegnerin. Dazu müssen sie Informationen über drei Dimensionen berücksichtigen: Distinktheit, Konsensus und Konsistenz. Distinktheit beinhaltet unterschiedliche Situationen, also die Frage, ob die Spielerin auch in Spielen gegen andere Gegnerinnen erfolgreich ist. Konsensus bezieht sich auf die Frage, ob auch andere Spielerinnen gegen dieselbe Gegnerin erfolgreich sind. Schließlich umfasst Konsistenz Informationen darüber, ob die Spielerin auch wiederholt diese Gegnerin schlägt. Je nach Ausprägung dieser drei Kriterien sollten die Urteiler dann zu unterschiedlichen Kausalschlüssen gelangen. Beispielsweise spricht eine hohe Distinktheit, in Klammern, sie schlägt nur diese Gegnerin, hoher Konsensus, in Klammern, alle schlagen diese Gegnerin, und hohe Konsistenz, in Klammern, sie schlägt sie jedes Mal, für eine externe Zuschreibung, in diesem Fall die Schwäche der Gegnerin. Tatsächlich hat sich in entsprechenden Untersuchungen zeigen lassen, dass Menschen bei Kausalurteilen in etwa zu den aus dem statistischen Modell vorhergesagten Zuschreibungen gelangen, wenn ihnen diese Informationen in entsprechender Weise vorgelegt werden. Fraglich ist jedoch unter anderem, ob mit solchen Analogien zu statistischen Verfahren die kognitiven Prozesse erfasst werden, die dann in den Urteilen ihren Ausdruck finden. So wurde Kelly beispielsweise vorgehalten, dass Menschen gar nicht die hohen Voraussetzungen an die Informationsverarbeitungskapazität erfüllen, die das Modell von ihnen fordert. Abschnitt 2.4.2 Informationsverarbeitende Modelle. Der sicherlich weit verbreitetste Ansatz im Bereich von Urteilstheorien folgt der Auffassung, dass sich menschliche Kognitionen in einem informationsverarbeitenden Modell beschreiben lassen. Wie bereits in dem Rahmenmodell der Social Cognition Forschung beschrieben, in Klammern siehe hierzu Abbildung 1 im gedruckten Buch, werden dabei häufig verschiedene Verarbeitungsstufen unterteilt, die sich auf eine zeitlich geordnete, in Klammern sequentielle, Abfolge von Ereignissen bezieht. Auf jeder dieser Stufen werden dann spezifische Operationen durchgeführt und die so veränderten Informationen an die nächste Stufe weitergeleitet. Solche Modelle können unterschiedlich weite Geltungsbereiche haben. Während das allgemeine Stufenmodell der Social Cognition Forschung als Rahmenmodell für die meisten sozialen Urteilsprozesse Geltung beansprucht, beschreibt das folgende Modell als ein typisches informationsverarbeitendes Modell die Prozesse, die bei sozialen Vergleichen auftreten. Ein Beispiel. Wie umweltfreundlich verhalten Sie sich? Sehr, ein wenig oder gar nicht? Diese Frage ist sehr schwer absolut zu beantworten. Eigentlich ist es nur im Vergleich mit anderen Personen möglich. Je nachdem, ob Sie sich mit dem Nachbarn vergleichen, der den Müll nie trennt, ständig alle Zimmer hell erleuchtet und für alle Wege sein Auto benutzt, oder mit der Umweltaktivistin, die möglichst erst gar keinen Müll aufkommen lässt, Energie spart, wo es geht, und versucht, die meisten Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen, kommen Sie zu einer anderen Einschätzung Ihres eigenen Umweltverhaltens. Bei sozialen Vergleichen geht es darum, wie wir uns im Vergleich zu anderen einschätzen. Nach dem Selective Accessibility Model, SAM, von Musweiler, in Klammern 2003, werden in so einem Vergleich die folgenden Stufen durchlaufen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 2 im gedruckten Buch. Durch einen raschen, oberflächlichen Urteilsprozess wird festgelegt, ob eine Ähnlichkeitshypothese oder eine Unähnlichkeitshypothese überprüft wird. Verantwortlich dafür können zufällige Merkmale sein, wie beispielsweise, ob die Vergleichsperson im selben Monat Geburtstag hat. Ausgehend von der jeweiligen Hypothese werden Informationen gesucht, die zu dieser Hypothese passen. In der Regel führt diese sogenannte positive Teststrategie dazu, dass mehr Informationen gefunden und damit aktiviert werden, die die Ausgangshypothese bestätigen als solche, die sie widerlegen. Das eigentliche Vergleichsurteil beruht dann auf den, in Klammern selektiv, aktivierten Informationen. Dieses führt dazu, dass die Anfangshypothese tendenziell eher bestätigt wird, je nachdem kommt es im Ergebnis zu Assimilations- oder Kontrasteffekten. Das heißt, wir halten uns am Ende bezüglich des zu beurteilenden Merkmals der Vergleichsperson ähnlicher oder unähnlicher, als es objektiv der Fall ist. Abschnitt 2.4.3 Konnektionistische Modelle. Sind die meisten informationsverarbeitenden Modelle durch eine klassische Computeranalogie beeinflusst, nach der Informationen in sequentiellen Schritten bearbeitet werden, so wurde seit Mitte der 80er Jahre eine Reihe von Modellen entwickelt, die der Beobachtung Rechnung tragen, dass im menschlichen Gehirn viele Informationen gleichzeitig bzw. parallel verarbeitet werden. So kann beispielsweise angenommen werden, dass Erinnerungen nicht in einzelnen Neuronen abgespeichert werden, sondern in einem Netzwerk von Einheiten, die durch ihre gegenseitige Aktivierung und Hemmung Muster erzeugen, die diese Erinnerung repräsentieren. Sogenannte konnektionistische Modelle versuchen nun nicht, das genaue Zusammenspiel von Neuronen im menschlichen Gehirn nachzumodellieren, was bei einer geschätzten Anzahl von 1 Billion auch kaum lösbar wäre. Sie benutzen jedoch die Analogie zur Arbeitsweise des menschlichen Gehirns, um zumindest für Teilaufgaben die Möglichkeiten eines parallel verarbeitenden Netzwerksystems zu erkunden. Ein typisches Beispiel für diese Klasse von Theorien ist das Parallel Constraint Satisfaction Model von Kunda und Tagart, in Klammer 1996, das im Bereich der Eindrucksbildung entwickelt wurde. Es nimmt an, dass die Prozesse, die uns helfen, einen Eindruck von einer anderen Person zu gewinnen, parallel ablaufen und dabei viele Attribute berücksichtigt werden, die gleichzeitig aktiviert werden. Jede Art von Informationen erhält hier zunächst die gleiche Gewichtung, egal ob es sich um kategoriale Informationen wie das Geschlecht oder Alter einer Person handelt oder um spezifische Eigenschaften wie ihre Fertigkeiten oder Präferenzen. Ein Eindruck entsteht dann aus der parallelen Verknüpfung all dieser Informationen zu einem kohärenten Ganzen. Die Entstehung dieses unmittelbaren Eindruckes ist fortlaufend beschränkt durch das Streben des verarbeitenden Netzwerks nach innerer Konsistenz. Obwohl konnektionistische Modelle viele Einsichten in komplexe Urteilsprozesse geliefert haben und oft auch überraschende Perspektiven eröffnen, besteht ein offensichtlicher Nachteil in ihrer fehlenden Eleganz. Sie beruhen in der Regel auf einer Reihe von Zusatzannahmen und Bestimmungen, die sich im Einzelfall nur schwer nachvollziehen lassen. Auch der eigentliche Urteilsprozess lässt sich nicht mehr direkt beschreiben, sondern nur als das Ergebnis von parallelen Teilprozessen begreifen. Das ist sicher einer der Gründe dafür, warum sie nach wie vor weniger verbreitet sind als klassische informationsverarbeitende Modelle. Abschnitt 2.5 Ein Rahmenmodell für den Prozess des Urteilens. Die aus dem kurzen historischen Abriss der Urteilsforschung und der Übersicht zu verschiedenen Theorienklassen zum menschlichen Urteilen bereits deutlich geworden ist, gibt es zahlreiche und unterschiedlichste Ansätze innerhalb der Psychologie, die sich auf den Gegenstandsbereich dieses Buches beziehen lassen. Um den Zugang zur Urteilsforschung zu erleichtern, folgen wir einem vereinfachten Rahmenmodell für den Prozess des Urteilens. In Klammern, siehe hierzu Abbildung 3 im gedruckten Buch. Es orientiert sich im Wesentlichen an dem allgemeinen Informationsverarbeitungsansatz. Im Zentrum des Urteilsprozesses stehen dabei einzelne Informationen, in Klammern hier als Puzzleteile dargestellt, die die Urteilsgrundlage bilden. Sie können gleichermaßen der Umwelt oder der urteilenden Person bzw. deren Gedächtnis entstammen. In Kapitel 3 wird es darum gehen, wie Menschen diese Informationen auswählen und wie sich diese Informationen im Laufe dieses Auswahlprozesses oder durch ihn verändern können. Stehen einmal genügend Puzzleteile zur Verfügung, geht es in dem Prozess der Informationsintegration darum, sie zu einem kohärenten Bild zusammenzusetzen, das sich in einem Urteil ausdrücken lässt. Kapitel 4 widmet sich der Frage, wie die Puzzleteile zusammengesetzt bzw. wie die gesammelten Informationen zu einem Urteil integriert werden und welche Fehler dabei vorkommen können. Die Forschung zur menschlichen Urteilsbildung beschäftigt sich des Weiteren mit einer Reihe von Einflüssen, die sich danach unterscheiden lassen, ob sie ihren Ursprung eher in der Umwelt haben, aus der die Urteilsinformationen generiert wurden, oder in der Person der oder des Urteilenden. Dementsprechend beschäftigt sich Kapitel 5 mit Einflüssen aus dem Kontext des Urteils, beispielsweise der Art der Informationsdarbietung oder der Einbettung der Urteilsaufgabe, und Kapitel 6 mit Einflüssen, die sich beispielsweise aus der Motivation oder Stimmung der urteilenden Person ergeben.